Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir werden noch einmal einen Moment still vor der Predigt. Herr Jesus Christus, wir sehnen uns nach dem Gebet und nach neuer Kraft im Gebet. Lass uns tief in dein Herz blicken und in deinen Umgang mit dem Vater, damit wir verstehen, was für uns gut ist. Amen. Abenteuergebet, das Gebet der Nähe. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er stark zur Tat. Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat. So wusste Jochen Klepper zu sagen, ein deutscher Journalist und Romanschriftsteller, der von 1903 bis 1942 lebte. Sie lieben, das ist das Abenteuergebet. Es gibt, Gott sei Dank, noch Beter im Lande. Menschen, die sich nicht zu fein und nicht zu schade sind, die Hände zu falten und zu Gott zu rufen, zum Herrscher des Himmels und der Erde, dem, der die ganze Welt in seiner Hand hält. Es gibt noch Menschen, die sich Zeit nehmen, wie Sie und ich, zum Gebet, also zu Augenblicken, Minuten, vielleicht sogar Stunden im Ablauf eines Tages, in denen sie scheinbar unproduktiv sind, in denen, wie Klepper sagt, ihre Hände zum Beten ruhen. Doch zwei Dinge erkannte der Mann, die damit verbunden sind. Einmal möchte Gott unser Gebet. Er hat es vielleicht nicht nötig, aber er möchte, dass seine Kinder zu ihm rufen. Gott will darauf nicht verzichten. Wir sollen als Geliebte Gottes ihm in den Ohren liegen, geradezu mit unserem Anliegen. Unser Gebet geschieht nach Gottes Rat und Weisung. Wie oft ruft die Bibel uns dazu auf? Und so erzählt Jesus uns ein Gleichnis darüber im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, der Richter und die Witwe. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man allezeit beten und nicht nachlassen sollte. Das ist ja die Gefahr für uns, dass wir dann irgendwann aufhören, es bringt ja doch nichts. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinen Menschen. Gut, wenn es solche Richter auch noch gibt. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach dachte er aber bei sich, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinen Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Also vor der hat er Respekt. Und das erzählt Jesus ja im Gleichnis. Ja? Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Gebet lohnt sich, und das wissen wir, das kennen wir. Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat. Ein zweites. Beter, Beterinnen und Beter sind nur scheinbar ohnmächtige Leute, die nichts Rechtes bewirken in dieser Welt. Was macht denn schon das Gebet? Man soll doch lieber anpacken und helfen, wo die Not am größten ist. Doch Jochen Klepper lebte von der Erfahrung her, dass das eine das andere eben nicht ausschließt. Und gucken wir doch mal in die Geschichte der Diakonie etwa. Wer waren denn die Persönlichkeiten von Bodelschwing bis Wiechern, die am meisten bewegt haben? Das waren doch betende Leute und nicht nur die, die irgendeine Sozialagenda im Kopf hatten. Nicht hier das sanfte Gebet und dort die mächtige Tat. Deswegen bleiben wir dabei und entdecken, was das heißt. Die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er stark zur Tat. Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat. Das Gebet der Nähe, so lautet ja unser Thema heute Morgen. Und wer könnte es uns anders und besser lehren als unser Herr und Meister Jesus Christus? Deswegen entdecken wir bei ihm, was das heißt. Und es gibt ein schönes und wunderbares Gebet, das kennen Sie bestimmt aus dem Johannesevangelium in Johannes Kapitel 17. Das hohe priesterliche Gebet. Und da erfahren wir sehr viel über die Nähe, die Jesus zum Vater hatte. Ich lese uns einige Verse am Anfang und dann später noch. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und dann ab Vers 20, ich bitte dich aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Welt Grund gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Das Gebet der Nähe, so lernen wir daraus, ist ein Gebet gelebter Dreieinigkeit. Zum Zweiten ein Gebet christlicher Einmütigkeit. Zum Dritten ein Gebet der Agape, der Liebe Gottes. Und viertens ein Gebet, das in die Herrlichkeit führt. Zum Ersten das Gebet gelebter Dreieinigkeit, wie du, Vater, in mir bist. Und ich in dir, so geht es los. Jesus lebte in einer innigen und völligen Abhängigkeit von seinem himmlischen Vater. Deswegen konnte er sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Johannes 14, Vers 9 und in Johannes 5, Vers 19 beschreibt er die Vollmacht des Sohnes. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts aus sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Jesus hat also im großen Gegensatz zu uns Menschen nie aus sich selbst heraus gelebt, sondern einfach getan, was er beim Vater gesehen hat oder was er von ihm gehört hat. Der Kreis schließt sich, wenn er dann wiederum sagt: Guckt auf mich und meine Werke, und ihr werdet den Vater an mir und durch mich hindurch erkennen. Sie lieben, das Geheimnis eines trinitarischen Glaubens ist nun, dass Gott bereit ist, seine geliebten Kinder, also dich und mich, in diesen Kreislauf inniger Liebe mit hineinzunehmen. Das ist das ganze Geheimnis. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Das ist die Einladung an den Menschen. In diesen Kreislauf der Liebe zwischen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist sollen die Kinder Gottes auch noch reingepackt werden. Und daran haben sie dann Teil an dieser großen Liebe. Ich in ihnen und du in mir, das erzählt uns Jesus auch in seinen Abschiedsreden. Ich will den Vater bitten, er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und in diesem Sinn spricht auch der Apostel Paulus vom Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Sie lieben, wer also als Christ Schwierigkeiten, Denkschwierigkeiten mit der Trinität, mit der Dreieinigkeit Gottes hat, der fange doch ganz einfach an, heute Morgen wieder neu zu beten. Er betet dann etwa zu Gott, dem Vater. Christus steht gleichzeitig an seiner Seite, denn er ist ja unser Fürsprecher bei Gott. Und derjenige, der durch ihn hindurch betet, das ist der Heilige Geist. Das haben wir vorhin auch schon gehört. Betet im Heiligen Geist. Manchmal betet er dann auch geheimnisvoll, wo uns die Worte fehlen. Wo wir vielleicht Gott nicht mehr verstehen. Wo das Leid zu groß geworden ist. Deswegen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie sich's gebührt. Sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen aus Römer 8, Vers 26. Darum gilt hier ganz grundsätzlich nach Johannes 4, 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Alles andere, liebe Geschwister, ist kein Gebet bzw. Gebet der Nähe Gottes. Zum zweiten Punkt der Predigt, das Gebet christlicher Einmütigkeit. Ich bitte aber nicht allein für Sie, sondern auch für die, die durch Ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins sind. Also das erste Geheimnis war ja, dass wir mit hineingenommen werden. In diese Liebesbeziehung, die in Gott besteht. Das zweite ist, dass diese Beziehung dann Einmütigkeit und Einheit schafft unter den Christen. Das heißt nicht in jeder Frage die gleiche Meinung, die gleiche politische Sicht oder die gleiche wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnis, das heißt es nicht. Aber eben doch, dieses, wenn es um Gemeinde geht und um Gemeindebau, um Kirche, um wie können wir Menschen für Jesus gewinnen oder wie können wir selber reifen, dass die Gemeinde durch betende Leute zu einer Einmütigkeit kommt. Oder dass eine Entscheidung getroffen wird, wer wird bei uns Pfarrer und wie auch immer. Das ist ja auch in großer Einmütigkeit geschehen. Liebe Geschwister, so stellt sich Jesus die Kirche vor. Jedenfalls eine Kirche, die sich begründetermaßen auf ihn berufen kann. Die eine Einmütigkeit unter den Gläubigen feststellen lässt. Eintracht im wahrsten Sinne. Als Ziel hat Jesus, die Welt soll erkennen, dass ich der Gesandte Gottes bin. Das ist ein großes Ziel und das will er durch uns hindurch erreichen. Ein Vorfall im Leben des italienischen großen Musikers und Dirigenten Toscanini wurde vom Jackson Wilcox in seinem Buch 450 Geschichten aus dem Leben in den Zusammenhang gebracht. Während einer Probe der Philharmonie im Opernhaus in New York gab der Meister einige aufbauende Kritik der Solistin gegenüber. Aber die Dame war zu stolz, um die Hilfe des Meisters anzunehmen und erklärte recht ärgerlich, ich bin der Star bei dieser Aufführung. Toscanini erwiderte recht weise, aber bestimmt, gnädige Frau, bei dieser Aufführung gibt es keine Stars. Wilcox bemerkte dann in seinem Buch, es sei denn, dass die Solisten und alle Glieder des Chores bereit sind, in Harmonie zusammenzuarbeiten, sonst kann es keine Sinfonie geben. Mit der Arbeit der Solistin allein können wir keine Fortschritte machen. Wir alle, von dem Größten bis zum Kleinsten, sollen zusammenarbeiten mit Harmonie und Hingabe. Und wir als Kinder Gottes und Geliebte Gottes, wir als Gemeinde Jesu und wir als die wahre Kirche, die das Urteil der Welt nicht zu fürchten braucht, auch wir sollen füreinander einstehen und gemeinsam das Werk Jesu treiben. In aller Leidenschaft und mit großer inniger Verbundenheit. Und dann betet eins auch für das andere. Paulus war das ein Anliegen. Ist bei euch Ermahnung in Christus? Ist Trost der Liebe? Ist Gemeinschaft des Geistes? Ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit? So macht meine Freude dadurch vollkommen, also toppt das Ganze, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Deswegen, liebe Geschwister, bitten wir auch heute Morgen neu um diese gelebte Einmütigkeit. Zum Dritten, das Gebet der Agape, der Liebe Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus erinnert uns im hohepriesterlichen Gebet und seinen Vater daran, du hast mich geliebt, ehe der Weltgrund gelegt war. Das ist doch faszinierend. Bevor es eine Welt, bevor es ein Universum gab, war die Liebe Gottes schon da. Und sind wir gewiss, wir brauchen bloß mit offenen Augen durch die Welt gehen, diese Welt ist aus Liebe heraus entstanden und gegründet. Auch wenn wir sie reichlich zertrümmert haben. Auch wenn von Anfang an das Nein des Menschen, das Nein des Geschöpfes zu seinem Schöpfer war, aus Liebe hat Gott uns ins Leben gestellt. Gibt uns Luft zum Atmen, Mitmenschen und zu essen und zu trinken und will uns in die Herrlichkeit führen. Die Menschen, die Welt soll erkennen, dass Gott die Seinen so liebt, wie du mich liebst. Damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei, betet Jesu. Was ist das für eine Liebe? Die Agape, das ist das griechische Wort dafür. Es ist die Liebe Gottes. Und diese Liebe ist, wie wir wissen, bedingungslos. Die knüpft nicht an irgendwelche Voraussetzungen. Du musst jetzt erst 2 Stunden gebetet haben. Dann fange ich an, dich zu lieben. Wenn du 3, dann liebe ich dich noch ein bisschen mehr. Sie ist aber eine Liebe in Hingabe. In Hingabe, das zeigt uns doch Jesus in seinem ganzen Wesen. Eine Liebe, die sich auch dort noch entzündet und entflammt, wo es eigentlich gar nichts zu lieben gibt. Wo die Menschen ihr Urteil gesprochen haben, das sind Pharisäer, das sind schlimme Menschen, die sind besonders fromm und übertreibens. Oder das sind die Besatzer unseres Landes, oder das sind die Huren vor der Stadt. Jesus hat sich davon nicht erschüttern lassen. Der hat jeden Menschen geliebt. Egal, und der wusste schon sehr gut im Vorhinein, was da für eine Geschichte vielleicht dahinter steht, die wir gar nicht kennen, aber unser Urteil ist immer schnell und gerecht, denken wir. Die Agape, die Liebe Gottes, knüpft an keine Voraussetzung. Sie ist einfach umfassend und wunderschön. Sie will nicht Besitz ergreifen, wie Eros oder Sexus, sondern sie will zur Liebe befähigen. Das heißt, ich nehme den anderen als mein Gegenüber und will dich eigentlich befreien zur echter Liebe. Du sollst eben raus aus dem ständigen Selbstbezug. Es ist keine sinnlich begehrende Leidenschaft, sondern es ist eine Liebe, die in vollkommene Freiheit hineinführt. Agape vergibt und umarmt liebevoll, wo der verlorene Sohn oder die verlorene Tochter umkehrt und heimfindet ins Vaterhaus. Sie ist voller Erbarmen und Barmherzigkeit. Sie lieben, sind wir überzeugt, Agape braucht jeder Mensch. Und die liegt auch für jeden Menschen bereit. Aber viele gehen leider achtlos dran vorüber. Nichts fällt schwerer, uns zu glauben, als die wunderbare Lieb, die bedingungslos Gott allen schenkt aus freiem Herzenstrieb. Wahr ist doch, dass diese Liebe längst bezeugt schon worden ist, in der ganzen Weltgeschichte an Bedeutung übertrifft. Grenzenlos war Gottes Lieben, dass er hat aus freiem Trieb seinen Sohn dahin gegeben. Seht, welch eine große Lieb. Dies war Gottes großer Wille, was kein Mensch je konnte tun, dass in Wahrheit sich erfülle seine Weisheit voller Ruhm. Niemand könnt von Sünd uns retten. Er hat's wunderbar vollbracht, hat zerstört des Todes Ketten, sich als Opfer dargebracht. Heute kann der größte Sünder Frieden finden in dem Herrn, wenn er Gott als Überwinder reuig schenkt sein Herz gern. Diese Rettung schenkt Gott allen, die im Glauben feste stehen. Seine Lieb ist voll Erbarmen, wenn wir gläubig auf ihn sehen. Hören wir, liebe Schwestern und Brüder, dazu folgende Begebenheit, wie das Gebet der Nähe, das Gebet eines einzigen Mannes, der in einer großen Nähe zu seinem Gott lebte, ganze Welten in Bewegung setzte und Dinge einfach grundlegend veränderte. Dr. Wilbur Chapman berichtet in einem Brief an seinen Freund, dass ihn kein Missionar ihn so sehr beeindruckt hat. Ich habe im Hinblick auf das Gebet einige wichtige Lektionen gelernt. Bei einer Evangelisation, die ich in England durchführte, kamen nur sehr wenige Menschen zu den Predigten. Eines Abends erhielt ich die Nachricht, dass ein bekannter amerikanischer Missionar auch anwesend war und für unsere Arbeit bete. Sein Name war John Hyde. Es war verblüffend, aber plötzlich änderte sich die Situation vollkommen. Die Halle wurde brechend voll und nach meiner Predigt nahmen 50 Menschen Christus als ihren Retter an. Wer wünscht sich das nicht als Prediger? Als die Evangelisation beendet war und wir uns auf dem Rückweg machen wollten, bat ich John Hyde, Bruder Hyde, ich möchte, dass Sie für mich beten. Wir gingen auf mein Zimmer und fielen auf unsere Knie. 5 Minuten vergingen, ohne dass ein einziges Wort über seine Lippen kam. Ich konnte unser beider Herzen schlagen hören und fühlte heiße Tränen über mein Gesicht laufen. Mir war Gottes Gegenwart so bewusst wie nie. Dann sagte er, während Tränen über sein Gesicht strömten, oh Gott. Darauf war er wieder 5 Minuten still. Er hatte Zeit zum Gebet. Und dann kam aus der Tiefe seines Herzens ein solches Flehen für die Verlorenen, wie ich es nie zuvor gehört hatte. Als ich mich wieder von den Knien erhob, wusste ich, was wirkliches Gebet ist. Ich erkannte, dass sich das Gebet Hyde viel weniger auf seinen Lippen als vielmehr in seinem Herzen, im Verborgenen, stattfand. Wir wissen, dass das Gebet eine mächtige Waffe ist und ich glaubte mehr daran denn je. Chapman pflegte zu sagen, es war diese eine Stunde im Gebet mit John Hyde, durch die ich lernte, was wahres Gebet ist. Ich verdanke ihm mehr als irgendeinem anderen Menschen, weil er mir zeigte, wie wichtig das Gebet in unserem Leben ist und wie ein wirklich geheiligtes Leben aussieht. Jesus Christus wurde ein noch größeres Vorbild für mich und durch Gottes Wort erhielt ich einen Einblick in sein Gebetsleben. Gott schenkte mir das Verlangen, selbst ein Gebetsmensch zu werden. Und dieses Verlangen hält bis heute an. Gott kann auch uns dieses Verlangen schenken. Alle, die ihr seufzt und schmachtet und euch sehnt nach neuer Kraft, hört ihr nicht das stille Mahnen, ach, nur eine Stunde wacht? Fruchtbarkeit und neuer Segen kommen nicht auf goldenen Wegen. Nur der Umgang Gottes schafft für den heiligen Dienst die Kraft. Zum vierten und letzten, das Gebet, das in die Herrlichkeit führt. Ein weiterer Aspekt aus dem hohepriesterlichen Gebet, ja. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Also, Jesus nimmt uns mit hinein in den Kreislauf seiner Liebe, mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist. Er möchte und er stiftet die Eintracht und die Einmütigkeit unter den Gläubigen. Er durchdringt uns mit echter Liebe zum anderen, die nicht guckt, was hast du dir geleistet oder was hast du mir angetan, Schlimmes, mich beleidigt oder bloßgestellt, sondern die Liebe, die sich nicht vom anderen bestimmen lässt, die einfach da ist, weil Gott sie gibt. Und dann sagt er, ich habe was mit euch vor, ich möchte euch auf himmlische Höhen führen, ich möchte, dass ihr dort in der Herrlichkeit seid, wo ich jetzt bin. Die Welt spricht nicht das letzte Wort über euch. Ich werde das letzte Wort über euch sprechen. Und es wird gerecht sein. Fast bei allen Völkern findet sich ja der Glaube an ein glückliches Jenseits, das diejenigen erwartet, die sich hier tapfer gezeigt haben oder einfach gut gelebt. Meistens ist dieses Leben droben aber nur die Fortsetzung des Irdischen mit der Erfüllung der natürlich sinnlichen Wünsche. So hofft der Indianer auf die ewigen Jagdgründe, der Moslem auf ein Paradies voller Sinnenlust. Die griechischen Dichter reden vom Elysium oder der Insel der Seligen, die man sich am Westrand der Erde dachte, wo die Lieblinge der Götter ein kummerfreies Leben voller Wonne und Genuss genießen dürfen. Nach altgermanischer Vorstellung wiederum führen Odins Schlachtjungfrauen, die Walküren, die auf der Waldstadt gefallenen Tapferen nach Valhalla, einer riesigen Halle, die 540 Tore hat, durch die in jede jeweils 800 Helden zugleich eintreten können. Dort werden sie dann mit Met und Eberfleisch bewirtet und vergnügen sich an den 3 Hauptfreuden des Erdenlebens, Kampf, Trunk und Spiel. Also es geht munter so weiter wie bisher, ne? Titelt auch jedes Mal die Bildzeitung, wenn irgendjemand gestorben ist. Die sind im Himmel und so geht's weiter. Und wir Christen, wir reden von der ewigen Herrlichkeit, die für uns alle bereit ist und zu der wir möglichst viele Menschen noch mitbringen sollen. Das ist der Ort, Sie lieben, wo Jesus nach seinem Sterben hinging. Er fragt die Emmaus-Jünger, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Das ist der Platz, wo er jetzt zu finden ist und für die Seinen eintritt. Als Stephanus stirbt, als erster Märtyrer, da sieht er den Himmel ja offen. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zu Rechten Gottes. Da können wir mal drüber nachdenken, warum Jesus plötzlich steht. Wir beten, sitzen zu Rechten Gottes. Da hält es nicht mehr aus. Er steht, als er Stephanus sterben sieht. Und er weist ihm die Ehre. Und die Herrlichkeit, die ist nach dem Neuen Testament auch der Ort, wo wir einst sein werden als Kinder und Erben unseres Gottes. Und das sind wir nach der Schrift. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Ich schließe mit folgenden Versen auf des Lebens Pilgerpfade. Ist der Weg oft steil und schräg? Manch ein Stein- und Dorngehege steht dem müden Fuß im Weg. Aufwärts klimmen geht's bergan in der Richtung Kanaan. Darum flehen wir ohne Ende und erheben unsere Hände. Stärk, oh Stärke, unseren Glauben. Lass uns nicht die Hoffnung rauben bei des Kreuzes Schmach und Last, die du auch getragen hast. Gib uns deines Geistes Triebe, jene erste starke Liebe, die da dringt ins Heiligtum und vermehrte deinen Ruhm, die nichts Falsches denkt noch hegt, gerne andere Brüder trägt, die da steigt zur rechten Stunde und mit dir im heiligen Bunde teilt des Lebens Freud und Leid, bis daraus wird Herrlichkeit. Sie lieben, das verleihe Gott uns allen.